liebe Catch Club-Hörer. Wir befinden uns gerade bei 16 Karat Gold. Ich bin Stephanie Mays. Ich habe heute mein Match gegen Icarus gewonnen und ich wünsche euch super viel Spaß beim Hören.
Oh my God!
Go! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe des Independent Circuits hier im Catch Club. Wir reden heute über eine ganz besondere Show. Es war nämlich, oder ist die zweite Jeff Cannonball Fundraiser-Show quasi in diesem Jahr. Die erste war ja von GCW mitgesponsert, diese hier von Interspecies Wrestling, auch eine Liga, zu der Jeff Cannonball einen besonderen Bezug hatte. War natürlich nicht ganz so groß aufgesetzt wie das, wo GCW dahinter war, aber ich fand es trotzdem ganz nett. Und mit wem anderes könnte ich diese Reise machen, diesen Trip an diesen wilden Platz, als mit dem guten Sebastian?
Ja, danke, Drew. Ja, Trip ist es wirklich. Also,
ich kann schon mal vorweg sagen, ich kann durchaus verstehen, wenn man sich das anguckt und sagt, boah, das ist nichts für mich, ne?
Absolut.
Also, das ist schon eine Quiet Taste, ne?
Ja.
Muss man ganz klar so sagen. Ich habe mich unterhalten gefühlt, oder ich finde die Liga generell unterhaltsam. Ich kenne ja auch schon ein paar Sachen von denen. Aber ich kann mir gut denken, dass das nicht jedermanns Wrestling ist. Was auch in Ordnung ist, ne? Also
das denke ich auch. Also man muss auch vorweg so ein bisschen sagen, Interspecies Wrestling ist eine Liga, haben wir ja auch gerade kurz vorher noch drüber geredet, die gibt es schon sehr lange. Die gibt es schon seit 2005, da sind unter anderem auch schon Leute wie Kevin Owens, also damals noch als Kevin Steen oder El Generico aufgetreten. Wenn man zum Beispiel in den Matchguide guckt, findet man auch ein Match von Player Uno und Kevin Steen aus 2008. Und irgendjemand hat Interspecies Wrestling mal beschrieben als Adult Version of Chikara oder Chikara with Attitude. Das trifft eigentlich ganz gut. Also es ist Interspecies, wie man sich ja schon denken kann, da sind halt Gimmicks, die auch nicht menschlicher Natur sind. es sind sehr, ich nenne das mal schillernde Charaktere und ich finde die perfekte, ja, das, womit man Interspecies Wrestling am besten beschreiben kann, ich muss auch ehrlicherweise sagen, das war das erste Mal, wo ich so ein bisschen über die Liga gestolpert bin, war bei Cage Match, weil Cage Match hat ja auch teilweise so Fäden, die sie eingetragen haben. Und da gibt es eine Fehde, die dauerte 3 Jahre laut Cage Match. Andere haben drunter geschrieben, sie dauerte noch länger. Zwischen Beef Wennington und Giant Tiger. Der Cage Match Artikel heißt Bären, Bananen und Tigersex. Wennington vs. Giant Tiger. Lest euch das gerne mal durch. Es ist sehr wild. Ja, es ist eine Fehde, die unter anderem darin mündete, dass der eine dem anderen gesagt hätte, er hätte ein sexuelles Verhältnis zu seinem Vater und mit einem Bad Father Fucker T-Shirt rausgekommen ist.
Ja, also ich glaube, das ist, bei der Liga ist klar, woran man dran ist, aber da muss man sich auch rein, also ne, dann hast du halt diese Sache, aber da muss man sich halt auch reinziehen, wie du schon eben gesagt hast, auf der anderen Seite sind es dann die Ligen. Es ist dann die Liga, wo quasi Kevin Steen und El Generico ihre ersten großen Auftritte haben, bevor die halt quasi mit ihrer Matchserie Fehde und so weiter halt durch die ganze Welt gezogen sind. Das ist halt auch krass, ne, wenn man es mal so sieht.
Und man darf auch nicht vergessen, also diese Cards sind immer sehr bunt. Also sie haben diesen, ich sag jetzt mal, Comedy-Gimmick, absurden Humorteil immer drin. Dann, du hast ja gerade schon gesagt, Jeff Cannonball steht ja natürlich im Zentrum. Das hängt einfach damit zusammen, dass er wichtig war für Interspecies Wrestling, weil Interspecies Wrestling hat auch eine große Tradition im Deathmatch Wrestling.
Ja.
Und hier ist auch eher so, du hast ja schon gesagt, es ist nicht so groß aufgezogen. Hier ist es eher, dass es auch deswegen, es ist eigentlich eine relativ, in Anführungszeichen, normale Interspecies Wrestling Show, aber es ist halt eine Liga, die wichtig für Jeff Cannonball und auch für seine Frau Tara Calloway war, weil die beiden da Regulars waren, weil Jeff Cannonball da unter anderem auch mal diesen Forcecount Everywhere Championship hatte und weil Tara Calloway da, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob sie da mal einen Titel hat. Ja, doch, sie hatte diesen Undisputed King of Crazy Championship. Ja, das ist die 3 Jahre, genau. Fast 3 Jahre, genau. Und Also es ist, dann hast du aber auch, da werden wir gleich auch drüber sprechen, auch durchaus kompetente Wrestler und auch Matches, die ja gute Wrestling-Matches sind. Alles ist immer ein sehr wilder Mix von sehr vielen verschiedenen Sachen. Also es ist nicht nur dieses, ich sag jetzt mal, Ungewöhnliche. Es ist vielleicht so ein bisschen nicht auf der Qualität und natürlich auch nicht auf dem großen Rahmen oder so, aber es ist vielleicht so ein bisschen DDT im Kleinen.
Ja.
Da hast du ja auch, also, bei DDT hast du ja auch diese Mischung von diesen, ich sag jetzt mal, ja, sehr kreativ, absurden Sachen mit gutem technischen Wrestling und auch mit Deathmatch-Hardcore-Elementen.
Es ist irgendwie eine Mischung aus, es ist so ein bisschen das vulgäre Lovechild von DDT und Chikara irgendwie.
Ja. Ja, genau.
Ja, aber ich finde dann auch, deswegen war es mir auch irgendwie wichtig, diese Show zu besprechen, weil sie steht dann auch irgendwie halt für Jeff Cannonball, halt, wie du schon sagst. Ja. Vielleicht dann sogar ein bisschen mehr, als es sogar GCW tut. Ja. Weil halt Jeff Cannonball ein wichtiger Bestandteil davon war und deswegen, du kannst sie rein qualitativ selbstverständlich nicht mit dieser GCW-Produce-Show vergleichen. Ich meine, da waren halt auch Spenden dabei, wo Auktionen irgendwie von getragener Gear von CM Punk, von Cody Rhodes und sowas war. Das hattest du hier halt alles nicht. Also, es war halt mehr eine ICW, eine ISW-Show halt, ne? Und dann ist mir das auch eigentlich egal, dass die Show vielleicht nicht so eine ganze Qualität hat, weil es geht bei dieser Show auch einfach nicht um die Qualität irgendwie. Sondern es steht halt, ne, so ein bisschen Jeff Cannonball halt so ein bisschen im Fokus halt, ne, das Leben von Jeff Cannonball klingt jetzt irgendwie falsch, weil es sind, als ob er gestorben wäre, aber, ne, es geht einfach ein bisschen, ne, um Geld für ihn zu sammeln, um ihn zu unterstützen halt und sowas halt, ihm ein bisschen was zurückzugeben einfach und dann ist das persönlich mir auch nicht so wichtig, dass das jetzt eine richtig geile Show ist, sondern die Umstände machen es dann für mich einfach sehenswert.
Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, bin mir aber nicht mehr sicher, dieser Show stand auch ein bisschen im Kontext, ich glaube, das war dann auch die Frist, wo das abgelaufen ist. Hast du die Aktion mit dieser Blackheart mitbekommen?
Ja, das fand ich richtig stark.
Das war also für die Zuhörer einmal kurz erklärt, und zwar haben sich, ich glaube, es waren 40 Ligen oder so weltweit, also das meiste war natürlich Kanada und USA, aber es war auch unter anderem, ich glaube, Wrestlefest aus Portugal dabei, es war eine Liga aus den Vereinigten Arabischen Emiraten dabei, also auch wirklich ungewöhnliche Sachen, die haben zusammengelegt, und zwar konntest du konntest dann da ganz viele Sachen ersteigern für Jeff Cannonball, also die Sachen sind dann ihm quasi zugute gekommen, unter anderem hat auch Daniel Maccabee da was von sich versteigert, und zwar hat er das war glaube ich ein Trikot, was er unter anderem bei der WXW getragen hat, in diesem Tag-Team-Match gegen Ikeda und Ishikawa.
Stark.
Bei Inner Circle. Das hat er dann versteigert, hat auch mehrere hundert, ich glaube, im höheren dreistelligen Bereich. Und was du da auch ersteigern konntest, war eine Black Card. Das bedeutet, wenn du diese Card ersteigert hast, hast du von jetzt bis Ende November nächsten Jahres, kannst du mit dieser Black Card, ohne dass du zusätzlich noch was zahlen musst, zu allen Events weltweit quasi dieser 40 liegen.
Ja.
Also das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich krass, dass man das so auf die Beine gestellt bekommen hat.
Ja, vor allem haben sie auch gesagt, dass sowas wie GCW macht nämlich auch damit. Das heißt,
richtig.
Ne, und so viele Shows wie GCW machen, lohnt sich das alleine dafür ja schon. Und selbst die Collective-Shows am WrestleMania-Wochenende haben sie gesagt, die werden dazugehören. Das heißt, da kannst du auch mit rein. Und ich glaube, die Karte ist, glaube ich, für irgendwas für $900 oder sowas ist die rausgegangen. Also sogar noch unter 1000. Und wenn du mal bedenkst, für die Variety, die du da hast, ist das ja schon fast gar nichts.
Das ist nichts.
Das ist halt schon crazy. Aber fand ich eine sehr coole Idee. Und so kann man halt auch geil irgendwie irgendwie da nochmal Geld sein. Also das fand ich eine sehr coole, kreative Idee tatsächlich.
Ja, fand ich auch.
Mega geil. Aber gut, ich würde sagen, wir gehen dann mal in die Show rein. Also stattfand das Ganze in Kadawake, Quebec. Das ist, wie du mir dann erklärt hast, so ein Indianerreservat.
Genau, das ist gegenüber von
Native, Montreal. Genau, so ein Native, also Ureinwohner halt, Reservat gerade. Finde ich eigentlich ganz cool.
Ja.
Ich bin froh, dass Sidney Macabella nicht da war und da eine Tootly-Tool-Wrestling-Show macht.
Ja, richtig.
Nee, aber, was man noch sagen kann, die Show wurde live auf Twitch gestreamt. Das hat man auch so ein bisschen gemerkt, weil dann immer, wir haben es dann auf IWTV geguckt, weil es wurde dann halt quasi dann nochmal geschnitten und so weiter, halt dann also bearbeitet und wurde dann da hochgeladen. Finde ich immer ein bisschen einfacher, weil ich habe kein Twitch-Abo, mit Twitch kenne ich mich so aus und einer mit TV, da weißt du halt, was du hast, ne, for best, for worst. Und ja, dann haben wir uns sagen, da waren natürlich so Sachen nicht rausgeschnitten, wie wenn da so eine Benachrichtigung kam, der und der hat eine Subscription da, hat sein Abo verlängert oder so, oder hat gespendet oder sowas halt. Und da sind sie dann halt natürlich auch teilweise am Kommentar noch drauf eingegangen. Aber ich meine, das ist ja fein, das stört ja dann auch nicht, ne?
Nee, das stimmt.
Ja, und es ging dann los. Du hast eben schon ein paar von den Titeln angesprochen. Da ging es auch direkt los mit dem ersten Verrückten, nämlich der ISDAP False Count Anywhere Title. Nee, False Count Everywhere, Entschuldigung. Es ist oh. Natürlich, also ich meine, im Prinzip kommt das ja auf dasselbe hinaus, aber er heißt halt False Count Everywhere.
Ja.
Ja, ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht extra erwähnen, unter was für besonderen Regeln dieser Titel verteidigt wird. Ist klar, ne?
Ja.
Und der Champion Hedy verteidigte gegen Conor Claxton, den man sicherlich auch aus Deathmatch-Kreisen, vor allem aus den USA, dann aus der New York-New Jersey-Richtung, sicherlich ganz gut kennt.
Man muss generell sagen, wenn ihr so Mitte der 2010er CCW verfolgt habt, werdet ihr ja einige Leute kennen.
Ja, das stimmt allerdings. Und dann, glaube ich, Conor Claxton habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Der war ja auch damals ein relativ guter, heißer Wrestler.
Hat ja auch das TOD, ich glaube, 2019 gewonnen und ist auch jemand, der regelmäßig bei ISW war. Also ist auch jemand, der da schon ein Stammwrestler war. Und insofern habe ich den hier auch erwartet auf der Karte.
Ja, im Prinzip schon. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ist ein cooler Dude. Ich glaube, Hedy habe ich auch schon mal gesehen. Man hat ja auch noch eine Mischung. Man hat ja halt nicht nur, auch wenn es in Kanada war, halt nicht nur kanadische Wrestler, weil Montreal ist ja auch nicht so weit entfernt von der amerikanischen Grenze.
Ja.
Und ich glaube, nach New York sind so 6-7 Stunden, glaube ich, nur. Oder so in die New Yorker Region. Also das ist, glaube ich, nicht so weit. Also, ich sag mal, für Nordamerika-Verhältnisse ist es nicht so weit.
Ja. Genau.
Und dann deswegen hast du auch da ein paar Leute, weil also amerikanische Wrestler in Kanada working ist ja einfacher, als dass es andersrum ist. Leider.
Also so für viele der Ostküstenleute ist das halt noch erreichbar als andere Regionen. Also du bist von der Ostküste von New Jersey, vielleicht nur England, Pennsylvania und so, bist du natürlich schneller da als zum Beispiel irgendwie im Südosten der USA oder so.
Ja, klar, ne? Und von Coast to Coast braucht man dann ja gar nicht erst reden. aber wie fandst du denn diesen Opener um den False Count Everywhere Title?
Also okay. Also war jetzt nichts, was super krass in Erinnerung bleiben wird. Das war halt das, was du erwarten kannst. Die bohren sich halt rum. ich finde, Conor Claxton war so ein bisschen jemand, der war jetzt nicht awesome, aber der war auch nicht schlecht. Ich glaube, dass viele, also das. Ich glaube, so ein bisschen die neue Generation ist dann halt ein Stück weit an ihm vorbeigezogen im Deathmatch und deswegen ist er dann auch nicht mehr so super relevant gewesen. Er war jetzt aber auch keiner von denen, die man auch früher so im Deathmatch hatte, wo man gesagt hatte, boah, der kann sich kaum bewegen und deswegen macht der Deathmatch, weil er nichts anderes kann. Das würde ich auch nicht sagen.
Ja, das stimmt. Für mich war er immer so ein bisschen so eine Light-Version oder so eine kleinere Version von Lucky 13 irgendwie.
Ja.
So wrestlerisch und vom Look her halt.
Man sagen muss, gefühlt ist er heutzutage besser als Lucky 13.
Ja gut, aber Lucky 13 ist auch, glaube ich, nochmal 10 Jahre älter oder so, ne?
Ja. Also ich fand's auf der Position absolut in Ordnung, weil das, was ich erwartet habe, ging klar,
ja, würde ich sagen. Würde ich auch zustimmen, so. Also, ne, wenn man, aber ich finde, es ist als Opener doch ganz okay, weil wenn du dann sowas hast als Start wie den False Count Everywhere Title, wenn du mit sowas startest, da gibt das schon so ein bisschen den Ton an, in was für eine Richtung man bei der Show geht oder was man so bei der Show so erwarten kann, ne?
Ja, das stimmt. Und, war auf jeden Fall nicht das schwächste Match der Show. Da habe ich vor allen Dingen eins gleich, wo ich sage, das fand ich ein bisschen schwächer, aber
okay. Das stimmt. Dann gab es ein Six-Way-Scramble-Match. Und das Besondere war ja hier, also, ne, wir alle mögen ja oder lieben auch Jeff Canball sehr, ne? Ich glaube, bei der Show war er jetzt nicht da, aber ist dann natürlich auch ein bisschen der Logistik natürlich geschuldet.
Ja.
Aber sein bester Freund war da, der irgendwie wohl zufälligerweise irgendwie total witziger Full Circle, der lebt in Montreal wohl oder ist da hingezogen und der war dann halt vor Ort, das war eigentlich ganz cool und ich mochte den Jeff Canball, ja, ich habe auch dieses Live-Off ja von ihm bei IWTV gesehen, wo er auch sehr sympathisch rüberkam, womit ich ihn ja so ein bisschen, du weißt sicherlich, was jetzt kommt, wo ich ihn so ein bisschen ins Herz geschlossen habe, waren ja auf Twitter diese Short-Soda-Reviews, die er immer gemacht hat, ne? Er hat dann immer so, wirklich, das waren so Clips, die gingen mal so 20, 30 Sekunden oder sowas, mal kürzer. Da hat er einfach gesagt, hier ist Jeff Cannonball, willkommen zur Short-Soda-Review. Dann hat er halt einen Schluck von dieser Soda genommen, von dieser Dose oder Flasche und hat halt kurz so ein kurzes Feedback einfach dazu gegeben. Manchmal hat er einfach gesagt, tastes like piss oder sowas halt. Aber, ne, also ich als so ein Softdrink-Enthusiast, da geht mir halt das Herz auf. Und da ist er mir einfach unfassbar ins Herz gewachsen. Ist natürlich auch davon abgesehen, war es ein toller Typ, ne? Aber, und dann hat man halt gesagt, und also was das Besondere ist, er hat ja auch seine eigene Soda gekriegt.
Ja.
Nämlich von, wie heißt das, die Marke ist irgendwie Jim's oder Johnson's oder sowas heißen die, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube, ja.
Irgendwie sowas. Und da hat er seine eigene Soda von gekriegt und quasi war die Stipulation hier, dass der Sieger quasi dann auch so eine eigene Review machen durfte, dann irgendwie so einen Vorrat an diesen Softdrinks da halt gekriegt hat, dieser Limonade da halt. Das war irgendwie, das hat es irgendwie für mich dann irgendwie sympathisch gemacht, so ein bisschen halt, ne?
Ja, ich muss auch sagen, ich fand auch das Match nicht schlecht, weil das war halt so ein typisches Scramble-Match wieder, das hättest du halt so auch bei irgendeiner GCW-Show am Mania-Wochenende zeigen können, ne?
Ja, definitiv.
Du hattest auch Leute drin, die was können. Also Gabby Forza kennen wir ja, ist gut. Und Myung-Jae Lee ist auch kein schlechter, Sean Henderson sowieso. Ja. Was ich sehr cool fand, ist, wer da gewonnen hat, weil Storm Ryder ist tatsächlich jemand, der tritt auch öfters bei TWE auf. Das ist jemand, den ich auch tatsächlich für die Erfahrung, die er hat, gar nicht so schlecht finde, weil der wrestelt erst seit April diesen Jahres. Und der hat halt dieses, er ist Kanadier tatsächlich. Aber dass er auch im Southeast ist, kommt dadurch, dass er eine wilde Mischung von Trainern hat. Auf der einen Seite wurde er nämlich von Stu Grayson und Evil Uno trainiert, sind ja auch Kanadier. Mhm. Auf der anderen Seite aber auch von Cody Rhodes und Jonathan Gresham. Und dadurch kommt diese Southeast-Verbindung.
Okay, ja, das macht Sinn, weil ich gucke auch gerade mal hier auf Maps. Also zwischen Ottawa, wo er laut Cage Match zumindest geboren ist, also wahrscheinlich auch aus der Ecke kommt, nach
da kommt er auch,
wo TWE Chattanooga, das ist halt auch mal eine Fahrt von 17 Stunden, ne? Also machst du halt nicht mehr einfach so, ne?
Das ist absolut richtig. Hat sogar schon auch ein Tech-Team bei TWE, die sind auch letztens aufgetreten, das war tatsächlich auch ein ganz gutes Match sogar um den IWTV Independent Tech-Title gegen 4825, also gegen Jaden und Jameson. Und zwar heißen die Northern Thunder, das sind London Lightning und Storm Rider. London Lightning ist einer der Trainees von Darien. Und ich habe mich sehr gewundert, ihn hier zu sehen, muss aber sagen, also ich finde, das war schon ganz, ganz nettes Scramble-Match. Also es war eins der besseren Scramble-Matches, was man sich so vorstellen kann.
Deswegen kam mir der Name auch so bekannt vor, weil ich irgendwie schon im TWE-Contest gesehen. Ich glaube, wenn ich es gerade richtig sehe, bei Action hatte er auch schon mal ein Match.
Ja. Der ist generell, wenn du bedenkst, der ist ja seit April dabei und hatte schon 25 Matches, war schon bei Action, war schon bei TWE, war schon bei OVW, da kommt schon ganz gut rum.
Ja, für die Zeit, also für knapp 6 Monate ist das schon viel und halt auch eine gute Variety, also sind viele Promotions dabei für die Zeit. Wer war noch dabei? Cecil Nix war noch dabei, Tyler Murphy war auch dabei. Ich fand das eigentlich auch ganz, ganz cool. Also mir hat das auch Spaß gemacht, so für den, so als zweiten Einstieg, da sag ich mal, so ein bisschen so ein Scramble halt so, ne? Mich hat's dann bei der ganzen Soda dann schon, dann gab's dann für den Gewinner auch noch ein bisschen Soda. Ich glaube, der hat dann sogar noch geteilt mit dem Rest so ein bisschen. Gabby Forza finde ich auch sehr, sehr cool, die mag ich auch gerne.
Ja.
Ich finde das ja sehr lustig bei ihr. Sie hat ja so ein bisschen markantes Merkmal, und zwar, die hat ja so eine große Zahnlücke, hat die ja, im Gesicht halt, ne, oder im Mund halt, ne, die halt direkt auffällt. Und da hat sie, glaube ich, mal irgendwie getwittert, dass sie da wohl auch irgendwie keine Prothese vorhat. Das heißt, dass sie halt in ihrem Schuhjob dann halt auch so rumläuft. Und diese Vorstellung finde ich irgendwie ziemlich witzig.
Ja, das finde ich auch. Ganz ehrlich, finde ich aber auch gut. Also ich finde auch, so solche Sachen machen Menschen ja auch aus. Und ich
sympathisch. Ja, sollte jetzt auch nicht abwerten, natürlich klingen. Das ist ja auch was Nettes. Ich meine, mein Gott, es gibt was Schlimmeres, als eine Zahnlücke zu haben im Mund. Also, um Gottes Willen, halt, das ist halt. Aber es ist halt, ich meine, wenn du sie siehst und sie zum Beispiel lächelt oder sowas oder den Mund aufmacht, das ist halt das Erste, was so ein bisschen einem ins Auge springt, halt, ne?
Das stimmt,
ja. Aber es passt ja auch so ein bisschen zu diesem Gnomi-Charakter, den sie halt hat, irgendwie, ne?
Das stimmt.
Und ja, nee, aber ich fand das auch gescheit, das hat auch Spaß gemacht. Es wurde dann auch danach wieder ein bisschen wilder. Und zwar, ist das ein Titel oder ein Scheintitel? Ich weiß auch nicht, ob er überhaupt offiziell ist, aber zumindest hier bei Cagebridge hat er kein Profil. Es war der ISW oder der ISW Food Fight Title. Und es war ein Red Hot Reckoning Match. Der Champion George Gatton oder Gatto, ich weiß es gerade, Gatto könnte auch Französisch ausgesprochen werden, ich weiß es nicht genau, wobei er kommt aus New York, also wahrscheinlich eher Gatton. Und Chondo.
Das ist Jimmy Lyon.
Genau, sehe ich auch gerade. Die trafen aufeinander. Ja, das war schon irgendwie wieder ein bisschen wilder, ne? Also, so auch irgendwie, ich weiß nicht, was haben die da die ganze Zeit, was hat der Ref denen da gegeben? Waren das Shots oder war das auch diese Jeff Cannonball-Soda? Ich habe das nicht so genau erkannt, was das sein sollte, diese blaue Zeug da, was die denen da gegeben haben.
Ich glaube, das war irgendwas Scharfes. Deswegen Red Hot, ja, also irgendwas.
Ja, okay, das könnte so sein. Auf jeden Fall hatte dann immer keiner Bock, das zu nehmen. Und wenn das dann genommen hat, war das halt eklig und so, ne?
Ja.
Ja, also das war jetzt nicht schlecht oder sowas halt, aber es war schon irgendwie so ein bisschen wild, sagen wir mal, ne?
Das war das schwächste Match, was ich meinte gerade.
Ja, also ja.
Weil ich sagen muss, an sich finde ich das ja nicht schlimm, aber das hätte ich vielleicht auch mit anderen Leuten, weil ich finde jetzt Jimmy Lyon nicht so spannend.
Ja, das stimmt.
Deswegen, ja, das sind jetzt auch beides Wrestler, mit denen ich nicht super viel anfangen kann. Und deswegen, ja, war das für mich das schwächste Match, weil wir hatten auch danach noch Matches, auch gleich direkt, die auch sehr wild waren, aber mich besser unterhalten haben.
Genau. Ja, ich würde auch zustimmen, das schwächste Match. Dann wurde es aber von Wrestling vielleicht schwach, wurde es dann aber zu lustig, meiner Meinung nach zumindest. Und zwar genau. Die Ultimate Tag Team Title stand auf dem Spiel. Die League of Extraordinary Gentlemen, Giant Tiger, wer den nicht kennt, ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein etwas dicklicher Typ, wobei laut Cagematch wiegt er nur 84 Kilo, also ist gar nicht so dick, aber ich sag mal so vom Erscheinlichen ein bisschen kräftiger, quasi Typ, ne, der sieht aus wie so ein normaler Büroarbeiter quasi, so Hose, Sneakers, Hemd und Krawatte und hat dann aber so eine Tigermaske, so eine Tigermask-ähnliche Maske schon. Läuft dann halt so rum und sein Tag-Team-Partner ist natürlich Sexy Eddie. Also ich meine, ne, wenn es eine ISW-Show ist, dann darf natürlich auch Sexy Eddie nicht fehlen. Das ist halt irgendwie der Typ von, unter dem man so mit am ehesten von ICW irgendwie so ein bisschen verknüpft, ne? Also, der ist ja schon fast eine urbane Legende irgendwie.
Ja, man muss sagen, ne, wenn wir über, wie drücke ich das jetzt aus, Offensive reden, die eher von den unteren Teilen des Körpers gesteuert wird, ist er quasi derjenige, der es erfunden hat, vor Leuten wie dann Chocodino und so, ne?
Ja, also ja, auf jeden Fall. Ist so. Das stimmt, also in gewisser Weise war er schon irgendwie ein Vorreiter.
Ja.
Also, was von ihm ja immer mietfrei in meinem Kopf wohnt, ich glaube, du weißt auch, was ich jetzt sagen will, sind diese Szenen, weil der macht ja dann auch, hat ja auch Deathmatches gemacht.
Ja.
Ist halt diese Szene von einem Tournament of Death, wo er quasi aus dem Arm geblutet hat und das Blut ist aus der Ader quasi aus seinem Arm gespritzt und er hat sein eigenes Blut quasi gefangen und getrunken, ne? Also, das ist auch so ein Spot, der lebt irgendwie so mietfrei in meinem Gehirn, ne?
Man muss ja auch sagen, er war ja wirklich auch in der Zeit im Deathmatch dabei, wo ja auch große Leute, also so in der Hochzeit auch, vom Deathmatch, also der war durchaus auch so Mitte, Ende der 2000er gefühlt überall. Der war ja auch sogar 2004 sogar schon bei der WXW und so, ne?
Ja.
Also der ist, es gab unter anderem Sexy Eddie gegen Thumbtack Jack Match 2004 beispielsweise.
Das musst du halt auch mal reinziehen. Also natürlich gab's die, ne? Der eine hat das Deathmatch Wrestling nachhaltig verändert. Der andere rollt im Internet rum. Genau.
Nee, aber das muss man schon sagen. Er ist schon irgendwie eine Person der Wrestling-Historie, wenn man auch überlegt, dieser Mann wrestelt seit 1998, also länger als viele, die heute Wrestling sind, auf der Welt sind. Ne?
Ja, das muss er sich auch mal reinziehen. Ich glaube, der wrestelt ja auch nicht mehr so viel, aber so hin und wieder so ein bisschen halt immer noch, ne?
Also ich glaube, der Kamala ist ja immer noch ganz gut unterwegs, aber ich glaube, der macht nicht mehr so die ganz krass langen Reisen so USA und so.
Ja, ich glaube, das Höchste, was da nochmal war, war dann irgendwie letztes Jahr hatte er, glaube ich, nochmal ein paar GCW-Matches, aber das war, glaube ich, auch, wo GCW in Kanada war, von daher.
Ja, auch.
Und sie trafen auf, holy shit, das war jetzt auch wieder so ein richtiger Trip down Memory Lane, ne? Und ich denke mir das jetzt nicht aus, liebe ZuhörerInnen, wenn ich das sage. Das Team Two Girls, One Cup. Also Beef Wellington und Greg Excellent. Holy shit. Also erstmal Greg Excellent sieht gut aus. Der war echt gut in Form, ne? Den habe ich aber jetzt auch schon ein paar Jahre lang nicht mehr gesehen, aber der ist echt gut in Shape, wenn du mal denkst, der hat doch bestimmt zu Hochzeiten über 300 Pfund über 300 Kilo gewogen, oder?
Ja, man muss natürlich sagen, ich denke auch, also Greg Excellent ist auch so jemand, wo ich immer denke, der wäre viel älter, als er eigentlich ist, weil der ja auch Anfang der 2000er schon dabei war, der war da aber relativ jung, also der ist tatsächlich in Anführungszeichen erst 43.
Ja, das ist dafür noch fein.
Der ist halt schon fast ein Vierteljahrhundert dabei.
Ja, das ist halt schon wild. Ah, das war halt auch eine verrückte Kombi irgendwie, ne? Also, was ist denn deine Meinung zum Match?
Also erstmal muss man sagen, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt was merken. Das sind übrigens genau die beiden, die ich gerade mit der Feder angesprochen habe, Giant Tiger und Beef Wellington.
Ja, stimmt.
Also da ist viel Geschichte und das da mit Sexy Eddie und Greg Excellent dabei. Ich muss sagen, natürlich war das hier Wrestlerisch das Highlight. Aber im Gegensatz zum Match davor hat mich das unterhalten. Das muss ich schon sagen. Weil das ist genau der Quatsch, den ich auch irgendwie so von dieser ISW, gerade so von der anderen Midcard erwarte. Es war unterhaltsam, es war auch nicht so, dass du, das muss man ja auch sagen, du hast gesagt, Greg Excellent noch ganz gut in Form, Sexy Eddie auch, es sind beides keine Leute, wo ich irgendwie Angst habe, wenn die in den Ring gehen, dass die sich oder andere verletzen oder so. Die Sachen, die sie machen, die sehen auch ganz gut aus und ihre Stärken, die sind eh eher so, ne, im Comedy-Bereich und im Entertainment-Bereich und insofern, also mich hat das unterhalten, das muss ich auf jeden Fall sagen.
Ja, ich fand das auch, wie du schon sagst, Wrestler sicherlich kein Highlight, aber dann doch irgendwie total fein. Dann auch der Unterhaltungswert war da irgendwie gut. Ich weiß gar nicht, wer war der dritte Typ bei den Gentlemen? Da war doch auch noch ein Manager dabei. Weißt du noch, wer das war?
Wer war das nochmal? Das weiß ich tatsächlich. Heißt der nicht Meatball oder so?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, das Lustige ist ja auch, ich weiß nicht, ob du es weißt, die League of Extraordinary Gentlemen, ja, die gab es ja früher auch schon.
Natürlich.
Wer war das dritte Mitglied?
Ich weiß nicht, klär mich auf, bitte.
Eddie Kingston.
Wow. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, das habe ich jetzt nicht erwartet.
Ich wusste das auch, ich habe gerade mal drauf geklickt, die gab es ja auch 2010 bis 2011 schon und da war da tatsächlich Eddie Kingston mit in dem Stable.
Wild.
Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall krass. Ja, dann ging es weiter, wo ich schon sagen würde, dass das dann wieder wrestlerisch schon wieder eher ein Highlight war.
Wenn man den Stil mag, ja, auf jeden Fall.
Wenn man das, ja. Fans bring the Lego Deathmatch. Und zwar die gute alte Eddie Starr, die ja eigentlich schon retired war.
Ja.
Kennt man sicherlich auch aus dem UK von vor vielen Jahren. Pro Wrestling Eve und sowas halt. Ist aber gebürtige Kanadierin, hat aber eine Zeit lang im UK gelebt. Ist jetzt halt schon eine Weile zurück in Kanada. Und ist dann quasi für die Show aus dem Retirement zurückgekommen. Das letzte Match davor hatte sie 2022, also knapp 3 Jahre ist sie schon raus. Genau. Oder raus gewesen. Und die war ja auch so ein bisschen, die hat halt immer diese Lego-Matches und so gemacht bei ISW und sowas halt, wenn es die dann halt gab.
Ja.
Und sie traf dann auf Kennedy Hardcastle. Und bei Kennedy Hardcastle finde ich das so gut, wie alle von euch wissen, ich bin ja großer Edge/Adam Copeland-Fan. Und die gute Kennedy, die hieß ja vorher Kennedy Copeland.
Genau.
Natürlich auch so ein bisschen als Hommage an Adam Copeland, an Edge. Und als der dann zu AEW gekommen ist und dann halt nicht mehr Edge hieß, beziehungsweise nicht mehr Edge heißen durfte, und dann wieder Adam Copeland hieß, also sein richtiger Name, hat die sich halt umbenannt in Kennedy Hardcastle, was halt die Brücke dazu ist, weil der erste Ringname von Adam Copeland, als er angefangen hat damals als Teenie in Kanada, war halt Sexton Hardcastle. Und ich finde einfach dieses, ich finde das einfach total lustig, irgendwie totaler coole Fakt irgendwie.
Absolut. Was man auch noch sagen muss, ich weiß nicht, ob du das weißt, sie ist auch aus dem Retirement zurückgekommen. Die hatte nämlich eigentlich Anfang des Jahres schon ihre Karriere beendet. Im März oder so. Ist dann jetzt auch nochmal extra dafür zurückgekommen.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Okay, bei Cage steht das Ende der Karriere. Ja, das finde ich cool. Also quasi so ein Double Retirement Return Match, wenn man so will. Oh. Ja, das ist cool. Ja, genau. Lego war dann natürlich aber das Programm. Ja, wie fandest du das Match denn?
Ja, also das Match muss natürlich auf der Card sein, weil diese Lego-Deathmatches sind auf der einen Seite eine Eddie Star-Spezialität, aber auch eine ISW-Spezialität. Also das ist auch eine der Sachen, für die Liga mit bekannt ist. Und ich finde, wenn du Deathmatch magst, war das ein echt anständiges Deathmatch. Und man muss natürlich auch sagen, Eddie Star, wie du sagst, auch ein Stück weit bekannt geworden, weil sie eine der ersten Frauen waren, die das auch gemacht hat, auch schon zum sehr frühen Zeitpunkt, weil obwohl die gute Dame gerade mal 37 ist, ist sie auch schon vor fast 20 Jahren debütiert. Und Kennedy Copeland muss man natürlich sagen, ich meine, die war eine der Mainstays, eine der Regulars bei H2O.
Ja, stimmt.
Die hat ja wirklich auch Erfahrung bei Deathmatch Matches und insofern man hat schon gesehen, dass die beiden das konnten und dass sie das nicht zum ersten Mal gemacht haben.
Ja, definitiv. Ja, ich fand das auch gescheit dafür, was das dann war. Das hat mir auch gefallen. Das war dann auch so das einzige, glaube ich, so richtige Deathmatch, so glaube ich, auf der Karte, ne? Wenn ich jetzt mal so drauf gucke. Und dann hat es dadurch auch ein bisschen herausgestochen. Was ich dann aber auch wieder so rein wrestlerisch echt gut fand, war das Match danach. Und zwar ging es um den Titel von einer anderen kanadischen Promotion, nämlich von C4. Die kommt auch aus Ottawa.
Genau.
Und der Champion Junior Benito oder Julio Benito ist es, glaube ich. Er traf auf, wahrscheinlich auf den Aufsteiger des Jahres 2025. Ich glaube, das kann man ohne Probleme so sagen. Auf Bear Bronson.
Auf jeden Fall. Ja.
Was sagst du zum Match, Sebastian?
War für mich Match of the Night.
Ja, würde ich mitgehen.
Man muss auch sagen, du hast gerade schon C4 gesagt, ist ja so Witz. Eine der, vielleicht die größte Liga in Kanada, die auch regelmäßig 500-600 Zuschauer haben in Ottawa, die auch immer wieder große Namen wie Manners und so auf der Karte haben. Und Junior Benito ist jemand, den ich auch mal wünschen würde, dass er ein bisschen mehr noch bekannt wird. Mhm. Er ist ja auch von Evil Uno und Stu Grayson trainiert, ist jemand, der inzwischen schon jetzt bald 7 Jahre dabei ist, aber trotzdem gerade mal 24 ist. Hat auch hier wieder gezeigt, der ist schon gutes Talent und Bear Bronson ist dann natürlich ein guter Counterpart. Es war auch ein Stück weit ein guter Styles-Clash, fand ich, wo Bear Bronson auch stark gewirkt hat, ohne dass Junior Benito irgendwie schwach gewirkt hat als Champion. Also das war so ein bisschen, er hat das am Ende gewonnen, aber Bear Bronson ist trotzdem in der Niederlage quasi gut overgebracht worden. Wrestlerisch das beste Match und für mich auch insgesamt das beste Match. Beziehungsweise nicht mehr. Es gibt noch ein anderes Match, das wäre wrestlerisch, glaube ich, vergleichbar, aber mir hat das hier noch ein bisschen besser gefallen. Drücken wir es so aus.
Ja, stimmt, würde ich auch zustimmen. Ich fand das auch gut. Bear Bronson ist halt, ich glaube, über den müssen wir auch keine Worte mehr verlieren. Da haben wir, glaube ich, auch schon vor allem wir beide dann auch in diversen Podcasts schon Lorbeeren für ausgeschüttet. Der Typ ist einfach verstanden, fantastisch. Der hat einen guten Lauf. Der ist einfach ein Natural, was Deathmatches angeht, aber auch in normalen Matches hat der es echt gut drauf. Also ist ein guter Typ, dem ich auch irgendwie jeden Erfolg dann irgendwie gönne.
Auf jeden Fall.
Und dann geht's weiter mit einem 10-Person Tag Team Match. The Deadest Bot Squad. Dante Dubious, Elizabeth the Whale, Franklin Meyer, Kyle Zachary und Xander Orion besiegen Tommy Boy's Squad, Elvin Turner, Bray Dello Russo, Dreya Mitchell, Hardcam und Thomas LeDuc. Ja, Sebastian, bitte erzähl.
Ja, gerne. Also, der Name kommt davon, dass es ein Stable gibt, also ein Tag-Team ist es, glaube ich, eher die Deadbolt Squad heißt bei ISW. Wo unter anderem Dante Dubois drin ist. Und man hat ja drauf quasi die Deadbolt Squad plus Friends gemacht. Deswegen die Deadbolt Squad. Hier sind halt viele bei, die nicht so super bekannt sind, aber die du immer wieder bei ISW siehst. Elvin Turner ist zum Beispiel, Dante Dubois, Thomas LeDuc. Das ist halt dann so, das sind so die Mainstays von ISW, die ja eher so eine andere Midcard sind. Und dementsprechend, ich würde sagen, das war so das zweitschwächste Match. Das war aber okay für das, was es war. Das ist jetzt auch nicht so krass negativ aufgefallen. Da hast du auch so ein paar, ja, ungewöhnliche Charaktere mit bei. War in Ordnung, würde ich sagen, aber nichts, was groß im Kopf bleibt.
Würde ich mich anschließen. Bei mir ist halt leider immer so ein bisschen das Problem. Also, 10-Man-Tag-Team-Match, das ist also 5 gegen 5, ist schon eine ganze Menge Leute, die dann im Ring sind, ne?
Ja.
Da fängt mein Gehirn dann irgendwann leider an abzuschalten, weil ich dann damit nicht so klarkomme, dass dann so viele Menschen da am Start sind und dann verliere ich da leider schnell die Aufmerksamkeit. Es ist dann okay, denke ich. Ich bin dann auch irgendwie schnell raus bei sowas und sowas. Aber ja, wahrscheinlich zweitschwächste Match der Show würde ich wahrscheinlich mitgehen. Weiter ging es dann mit dem nächsten Titelmatch. Hier ist der Titel anscheinend aus ISW und nicht ISW. Das sind auf jeden Fall Unterschiede. Wahrscheinlich ist es doch noch, weil es einfach ein älterer Titel ist. Das haben die irgendwann umbenannt. Aber ist ja auch egal. ISW Undisputed King of Crazy Title. Der Champion McCreen Martin verteidigt gegen AW-Wrestler Evil Uno, UK-Gast Will Cruz und Ricochet Page. Was zur Hölle war das mit Ricochet Pages Frisur? Wollte er quasi so einen Haircut haben wie, oder so eine ähnliche Frisur haben wie Jeff Kenball oder? Warum hat er sich gesagt, ich rasiere einfach die Mitte von den Haaren weg? Was war da los, ey?
Ich weiß es auch nicht. Ich muss aber sagen, also McCray Martin ist auch jemand, der oft bei C4 zu sehen ist, den ich auch ganz gut finde. Würde auch sagen, dass das hier schon bei den besseren Matches anzusiedeln ist. Also, ich fand, das war eigentlich ein ganz anständiges Match. War natürlich auch ein Mix, den du, weiß ich nicht, ob du den so schnell nochmal sehen wirst, den Mix von den Wrestlern. Finde ich auch cool, dass Will Cruz so viel mitnimmt auf seiner Tour in Nordamerika. Würde ich so auf dritter oder vierter Position, glaube ich, insgesamt sehen. Finde ich wahrscheinlich so vergleichbar mit dem Fans Bring the Lego Deathmatch. Vielleicht sehe ich das noch ein bisschen davor, weil es auch die Spezialität hier ist, aber hat mir ganz gut gefallen, muss ich sagen.
Ja, würde ich auch zustimmen. War halt schon eine wilde Mist. Wie gesagt, Ricochet Page hat mich so ein bisschen verwirrt. Aber ja, sonst hat gepasst. Ricochet Page ist auch so ein Wrestler, den ich irgendwie nicht mehr so krass irgendwie greifen kann.
Das kann er selber nicht. Ich habe immer das Gefühl.
Touché, aber ich bin auch, glaube ich, oder wir sind alle, glaube ich, auch einfach ein bisschen verbrannt mit von diesen ganzen 4-4-O-Gekacke da und sowas.
Du meinst hier Blue und Yellow und Green.
Und ja, einmal bitte Faber-Castell Malkasten. Ja, es ist richtig. Dann kam, da war ich auch erst verwirrt, weil sie gesagt haben irgendwie, ja, das ist der Main Event. Da hab ich gedacht so, hä, wieso ist das der Main Event? Da kommt doch noch was. Ja, aber das Match danach war dann halt ein Lights-Out-Match, deswegen war es dann halt ja schon der Main Event. Undisputed IWTV Independent Wrestling World Title Match. Der noch Champion, er ist es ja mittlerweile gar nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war er es noch. Marcus Mathers. Verteidigt gegen Austin Luke. Ja, mit dem Match machst du halt nichts falsch. Das sind quasi die beiden Premier-Students von Matt Tremont.
Ja, genau. Das ist Marcus Mathers, ist immer so der Vorzeigeschüler.
Ja.
Dann kommt aus der gleichen Klasse Austin Luke und dann kommt noch Dylan McKay und dann kommt, glaube ich, lange erstmal nichts.
Ja, also, aber ich finde schon, also, auch wenn Austin Luke ja auch super ist, ich finde auch echt gut. Aber Austin Luke ist schon so die klare 2, dann finde ich. Also, Marcus Mathers ist schon noch eine Stufe drüber. Ja. Ne, aber es ist trotzdem ein guter Dude. Aber ja, mit dem Match machst du hier nichts falsch. Ich fand das auch ziemlich gut. Ich denke, ich habe schon bessere von den beiden auch gegeneinander gesehen, aber ich fand das trotzdem gescheit. Also ich fand das anständig.
War für mich das zweitbeste Match nach dem C4-Title-Match.
Ja, würde ich zustimmen.
Was mir persönlich ein bisschen besser noch gefallen hat, das C4-Title-Match, einfach aufgrund dieses Styles-Clashes und
ja,
weil Marcus Mathers und Austin Luke auch immer so ein bisschen die Tendenz haben, so alles zeigen zu wollen gegeneinander. Das
sind halt ne, Leute, die sich gut kennen, da haut man dann schon mal mehr einen raus, ne?
Ja, und Marcus Mathers hat sowieso diese Tendenz immer so, dass die Matches mal länger gehen und dass es auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Forced Epicness ist, aber dass man manchmal sagen möchte, weniger als mehr so ein bisschen.
Komisch, dass er es als WWID zu nichts gebracht hat.
Das, stell dir mal vor, der wäre damals bei NXT gewesen gegen Johnny Gargano oder so.
Oh Gott.
Schön 60 Minuten oder so. Nee, aber trotzdem, das meine ich ja auch gerade, das war wrestlerisch auf dem gleichen Niveau wie das C4-Title-Match. Und wenn du sagst, das hier ist mein Match of the Night, kann ich das auch verstehen. Ich persönlich bevorzuge das andere ein bisschen, aber die sind vergleichbar gewesen.
Ja, definitiv würde ich zustimmen. Ich fand soweit auch gescheit. Und man kann es an der Stelle auch mal erwähnen, Marcus Mathers ist nicht mehr der Independent Wrestling Champion.
Richtig.
Das ist nämlich jetzt Ryan Clancy. Der hat den Titel bei Wrestling Open, ich glaube sogar in der Rhode Island Version gewonnen.
Richtig, in einem Match, was 40 Minuten ging.
Ja, komisch, dass ich das nicht angeguckt habe.
Vor allen Dingen ist halt das auch so lustig, dass dann Leute zu mir gesagt haben, weil man muss dazu sagen, Wrestling Open World Island geht ja nicht lange. Das geht so Stunde 37, Stunde 40. Wenn Leute Sprachnachricht geschickt haben, gesagt, was ist denn hier los? Ich bin jetzt nicht mal in der Hälfte des Files und die kommen schon raus. Das ist so ein Main Event. Ich so, ja.
Bad nee, Omen, ja.
Also, liebe Grüße an Morbo an der Stelle, der hat sich's angeguckt und hat gesagt, ja, es war ganz gut, aber halt nicht so, dass es hätte so lange gehen müssen, also musst du dir jetzt nicht angucken. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, aber ich habe mich sehr für Ryan Clancy gefreut, der hat sich's verdient und war auch ein toller Run von Marcus Mathers, wo man auch im Nachhinein so ein bisschen sagen muss, aber das sehen wir ja eh gerade alle, ja, das habe ich ja von Anfang an gesagt, dass das teilweise ein bisschen hysterisch war, die Reaktion auf WWID. Das hat jetzt nicht so viel irgendwie dran geändert. Also ich weiß nicht, ob der Run jetzt so krass anders gelaufen wäre, wenn Marcus Mathers kein ID-Wrestler gewesen wäre.
Vermutlich eher nicht. Ich weiß gar nicht, hat Marcus mir das auch gesagt, dass sein Vertrag ausgelaufen ist? Ich glaube eher noch nicht, ne?
Eher noch nicht, ne? Ich meine, vielleicht, so Marcus Mathers könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht mit ihm auch mehr vorhat, dass er dann direkt zu NXT oder so geht. Würde mich auch für ihn freuen, muss ich sagen. Insofern, ja, aber er hatte schon keinen schlechten Run, das kann man sagen.
Ja, definitiv. Da würde ich zustimmen. Dann, ja, war die Show halt noch nicht vorbei, weil es gab halt noch dieses Lights-Out-Match dann eben. Und zwar Evan Adams gegen Loïc Duplessis, oder so. Wahrscheinlich wird es auch irgendwie ein bisschen französisch eher ausgesprochen, oder Duplessis, ich weiß nicht ganz genau. Ehrlich gesagt, habe ich jetzt nicht so drauf geachtet bei der Aussprache tatsächlich. Ja, aber das war dann der Main-Event Lights-Out-Match. Ich fand es auch in Ordnung, aber es hat mich jetzt auch nicht so krass dann gecatcht. Ich kannte die Leute jetzt auch nicht, deswegen war ich nicht so ganz drin, aber was ist denn deine Meinung?
Ich kannte die Leute, die waren ja auch in dem Deathmatch-Turnier, in dem Kings of Crazy, was ich auch geguckt habe dieses Jahr. Ja, man hat halt hier natürlich schon den Unterschied gesehen, dass das ein bisschen anderes Hardcore-Niveau ist, als es das zum Beispiel jetzt bei Eddie Starr gegen Kennedy Copeland war. Das war solide, das war jetzt nicht schlecht. Das war auch irgendwie passend, weil das ja auch Mainstays sind und das ist auch passend. Das hat Morbo ja auch mal schön gesagt, dass er diese Struktur mag, wie es auch früher bei IW Mid-South war, man hat auch gute Wrestling-Matches und dann endet man quasi mit dem Deathmatch oder mit dem Hardcore-Match. Insofern, das war auch für die Show irgendwie gebührend. Aber trotzdem, es war jetzt keins der herausstechenden Matches, es war solide.
Ja, würde ich auch so zustimmen. Ich denke, man kann man festhalten, also wrestlerisch war die Show jetzt nicht auf so einem hohen Niveau, die war jetzt per se auch nicht schlecht, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber das Wrestlerische, wie gesagt, war dann auch nicht so krass im Fokus irgendwie. Es ging halt darum, es war eine Fundraiser-Show für Jeff Cannonball, um nochmal ein bisschen Geld einfach zu sammeln, um ihm zu helfen bei der Behandlung seiner Erkrankung. Das legitimiert die Show dann für mich auch einfach.
Ich muss auch sagen, man konnte sie gut gucken. Also ich fand es vom Pacing her nicht schlecht. Es hat mich unterhalten. Ich finde, das war so eine typische 6-Punkte-Show, habe ich auch gegeben, also so anständig, das war für das, was es war, echt. Und ich muss auch sagen, das muss ich auch noch hinzufügen, dass ich auch die Halle mag, also da sind sie ja auch relativ regelmäßig, das ist ja so eine richtige, cool, das ist halt so eine typische 2000er Independent-Halle.
Ja.
Also so wirklich so dieses Turnhallen-mäßige oder auch so ein bisschen so Veterans-Post-mäßige, das hast du da sehr gut eingefangen und deswegen, das hat mich dann auch, das ist auch immer so ein bisschen, warum ich das mag. Und insgesamt war das einfach so, wo du sagst, ja, war ein rundes Ding und habe ich auch nicht bereut geguckt zu haben.
Ja, würde ich zustimmen. Ich wäre dann auch wahrscheinlich so bei 6 Punkten, aber wie gesagt, die Qualität war mir dann ja auch nebensächlich. Ich hätte es mir auch angeguckt, wenn ich im Vorhinein wusste, das wären alles nur schlechte Matches oder sowas gewesen. Es geht dann einfach auch so, ne, weil die Einnahmen quasi oder die Zahlen, die man hier gemacht hat aus den Streams, das wurde ja auch alles gespendet an Jeff Cannonball. Also im Prinzip alles, was alles Geld, was mit dieser Show gemacht wurde, geht dann halt zugunsten von Jeff Cannonball.
Ja.
Von daher richtig und wichtig. Und deswegen habe ich mir die Show dann auch gerne angeguckt. Ist eine gute Sache. Und vielleicht reden wir ja irgendwann auch nochmal über Interspecies Wrestling in einer regulären Show oder sowas halt, ne? Es ist halt eine gewisse Art von Verrücktheit schon dabei. Das muss man sich auch im Klaren sein. Es wird auch sicherlich nicht für jedermann was sein, was wie gesagt auch okay ist. Aber ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und diese Art von Wrestling mag, dann kann man mit solchen Shows schon seinen Spaß haben.
Das denke ich auch.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, sind wir auch durch.
Das ist richtig.
Vielen Dank an jeden, der sich zugehört hat. Leider können wir die Einnahmen von diesem Stream nicht an Jeff Cannonball spenden, weil wir ja kein Geld verdienen mit diesem Podcast. sonst würden wir das natürlich auch tun. Und ihr hört uns wie immer dann bei allen weiteren Projekten hier im Catch Club, im Independent Circle oder bei welchem Format auch immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.